Sie hören den Horizont-Podcast von den österreichischen Medientagen, der bedeutendsten Plattform für Medien, Kommunikation, Wirtschaft und Politik. Ein Event von Horizont.
Willkommen zu Transformation und Technik und der Frage, wer liefert's? Die ganze Geschichte für Sie moderieren wird Claudia Schanzer, Journalistin und Medientrainerin, und ihre Gesprächspartnerinnen und ihr Gesprächspartner sind Martina Salomon, Nicole Meyer und Clemens Pick.
Ich darf Frau Meyer nach links außen bitten. Herr Pick, neben mich. Dankeschön. So, einen schönen guten Tag und herzlich willkommen. Und ich möchte Ihnen gleich vorweg eines sagen, bevor Sie den Saal verlassen. Es wird noch top aktuell, und zwar demnächst. Es geht nicht nur um Redaktionssysteme, sondern es geht auch um Informationsbeschaffung. Und da gibt es einen, ja, heute total aktuellen Fall, über den ich mit Frau Dr. Martina Salomon vom Kurier, Chefredakteurin, sprechen möchte. Aber natürlich auch das, was Sie erwarten, nämlich um die Redaktionssysteme, um die neuen Technologien, die in Verlagen, in Redaktionshäusern, Nachrichtenagenturen angewandt werden. Und ich freue mich sehr, aus der Schweiz die Chefredaktorin von Keystone SDA, der Schweizer Depeschenagentur, so das Pendant zur APA oder DPA in der Schweiz, zu begrüßen. Schön, dass Sie hier sind. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen. Herr Dr. Clemens Pick ist geschäftsführender Vorstand der Austria-Presseagentur, der APA, und auch Vorsitzender der Geschäftsführung und auch mit der Keystone-SDA-Agentur verbandelt. Sie sind Vizepräsident des Verwaltungsrates und kennen daher beide Agenturen, aber noch viel besser, Sie kennen auch die anderen westeuropäischen freien Nachrichtenagenturen, weil Sie Präsident der Gruppe 39 sind. Das ist ein Verband von, ich glaube, 9 unabhängigen Nachrichtenagenturen in Westeuropa. Und auch die werden sich ja sicherlich austauschen über bestimmte Systeme, die matchen müssen. Ja, und ich möchte mit dir beginnen, Martina, aber noch nicht mit der topaktuellen Geschichte, die heute die Schlagzeilen beherrscht, nämlich Informationsbeschaffung und die Affäre rund um Herrn Dr. Pilnacek, sondern ich möchte damit beginnen, welche Systeme ihr anwendet in eurem Alltag, welche Redaktionssysteme. Und ich möchte dazu sagen, also ich bin jetzt 57 und seit 35 Jahren im Journalismus tätig und meine ersten Geschichten habe ich noch auf der Reiseschreibmaschine geklopft und das war damals durchaus normal. Und das war 1985. Und 1988 habe ich noch im ORF, der ja nicht gerade technisch rückständig ist, auf elektrischer Schreibmaschine getippt. Und 1992 war das bei der News-Gründung, da waren wir die Pioniere, da waren wir ganz stolz, das Redaktionssystem mit einem Server zu haben, wo man Geschichten hinschiebt, das war damals revolutionär. Wie läuft das beim Kurier heute ab? Welche Systeme wendet ihr an?
Also man muss vorausschicken, das stimmt, was du sagst, ich bin im Bleisatz, ich bin noch ein bisschen älter als du, schrecklicherweise, aber ich bin im Bleisatz groß geworden, das war mein erster Job bei den Oberösterreichischen Nachrichten. Es hat sich eine riesige Transformation eigentlich innerhalb von einer Generation ergeben. Wir sind, der Journalistenberuf ist viel technischer, viel innovativer, viel experimentiergetrieben, als er jemals war. Wir haben, was für uns sehr wichtig war, 2017 das ein Content-Management-System Hermes eingeführt, wo wir zum ersten Mal selber mitentwickeln und weitertreiben konnten. Wir haben ja sehr viele Plattformen im Medienhaus. Der Kurier ist ja nur eine davon, wo wir dann plattformübergreifend auch Dinge machen können. Für uns in der Transformation ganz wichtig ist im Moment, das haben wir von einem ukrainischen Startup gekauft, Onti.io heißt es. Das ist ein Onti.io. Das ist ein Analyse-Tool, das wir jeden Tag in der Früh in der Redaktionskonferenz verwenden, wo wir jeden Tag anschauen, wie unsere Geschichten gelesen werden, was die bestgelesen, welche Abos gemacht haben, wie ist die Durchlesezeit und so weiter. Damit lernen wir verstehen, die ganze Redaktion, welche Artikel funktionieren. Es ist ja von den 200 Artikeln, die wir da produzieren, sind 90%, also machen nur 10% ja dann den meisten Traffic. Und das wollen wir, jetzt sind wir dran zu arbeiten, damit die Durchlesezeit länger wird. Und das wird alles mit technischen Tools betrachtet, wo wir noch nicht alle wahrscheinlich noch nicht so gut sind, weil da die Datenschutzgrundverordnung ein Problem ist, ist unsere Leser noch genauer zu beobachten, welche Vorlieben haben sie. Da sind wir Österreicher nicht sehr datenaffin. Wir fürchten uns alle quasi vor Datennutzung. Da sind wir erst am Beginn, glaube ich. Aber es tut sich da unglaublich viel. Wir haben jetzt ein Transkriptionstool zum Beispiel erst seit kurzem, seit einem Jahr ungefähr, wo wir alle Interviews einspeisen und das auch
da kommt
jedem
was Brauchbares raus.
Und es kommt was. Am Anfang war ich extrem skeptisch, ja. Und das lernt von Mal zu Mal. Das war auch gar nicht besonders teuer, muss ich sagen. Das Teure an dem Ganzen, muss man ja vorausschicken, ist in Wahrheit die technischen Redakteure, die man braucht. Das andere sind Lizenzgebühren, die man zahlt. Aber also so viel Technik rund um den Journalismus wie jetzt gab es noch nie und so viel technisches Verständnis, das der Journalismus braucht. Also dieses erratische Arbeiten, dass ich bin der tolle Journalist, der macht die eine Geschichte am Tag, ja, und links und rechts interessiert mich nichts mehr, das ist vorbei.
Mhm. Zu diesem Tool, da möchte ich gleich fragen, weil da sitzen wahrscheinlich etliche da, die sich auch dafür interessieren. Dieses Transkriptionstool, wie heißt das oder welches ist das?
Das heißt Trinkt oder so ähnlich. Ich finde das wirklich ziemlich cool eigentlich. Ja? Also es druckt noch relativ, man hat natürlich dann irgendwie relativ viele Zettel da liegen. Es ist gefährlich, dass man dann, wenn man das Ganze in dem ganzen System versucht, das umzuschreiben, das habe ich mir gelernt, das dauert dann genauso lang, wie es abzuschreiben ist. Druck mir alles aus, leg's mir daneben und schreib's dann neu. Und okay, da ist man wirklich viel flotter.
Okay, dankeschön. Dann möchte ich die zwei Nachrichtenagenturen fragen, verwenden Sie dasselbe Redaktionssystem oder hat die Schweiz und Österreich da was Unterschiedliches?
Naja, eben, du hast es ja gesagt, die APA ist Aktionärin von uns, von Keystone STA, und der Clemens ist Vize-Verwaltungsratspräsident. Ganz wichtig ist aber auch, dass die APA eben unsere Technologiepartnerin ist. Mhm. Also das heißt, das aktuelle Redaktionssystem, das wir verwenden in der Schweiz, das heißt Mars, und das haben wir eigentlich 1:1 von der APA übernommen. Mhm. Aber eben wobei 1:1, also wir haben das mal genommen und dann mussten wir es natürlich für unsere Bedürfnisse adaptieren, weil die Schweiz ist halt in vielerlei Hinsicht ein Spezialfall und unsere Workflows sind auch anders als diejenigen der APA. Aber nur um etwas herauszupicken, wir sind eine mehrsprachige Agentur, dreisprachig, Deutsch, Französisch, Italienisch. Die Systeme verwenden wir zweisprachig, also das heißt, wir mussten alles auch noch Französisch implementieren.
Okay. Und ist das ein selbstentwickelndes System oder ist das ein gekauftes System, dieses Maß?
Also dieses System ist APA eigenentwickelt, mhm, und wird da gerne mal einleitend anschließen an das, was die Martina Salomon gesagt hat. Journalismus und insbesondere Agenturjournalismus war schon immer ein hochtechnologisiertes Gewerbe. Wenn man weit zurückgeht, und ich darf das einmal sagen, die APA feiert heuer ihr 75-jähriges Gründungsjubiläum, und wenn man noch weiter zurückgeht auf die Vorläufer der APA und man beginnt mit dem Telegrafen, mit dem Fernschreiber, mit Langwellensendern und all diesen Dingen, dann liegt das Geschäft des Agenturjournalismus immer begründet in der Frage der Technologie. Und da gibt es dieses schöne geflügelte Wort, follow the cable. Also man kann aus jenen Weltgegenden und Regionen berichten, wo Kabel verlegt waren, um dann in weiterer Folge die Inhalte zu übermitteln. Heute ist das Bild ein wenig anders. Es gibt ganze Landstriche in Amerika oder in Australien, wo es keine Regionalmedien mehr gibt. Da hat es von der technologischen Seite gelöst, wo es nur mehr Plattformen gibt. Die APA selber vielleicht, um das einzuordnen, warum wir hier ja auch beispielsweise unseren Schweizer Kollegen unser eigenes Redaktionssystem zur Verfügung stellen, auch wenn es natürlich adaptiert ist. Die APA-Gruppe hat rund 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf Vollzeitbasis, davon rund 150 in der Redaktion und weitere 150 im IT- und Entwicklungsbereich. Also die APA ist mittlerweile sehr paritätisch aufgestellt zwischen redaktionellen und IT-Dienstleistungen.
Darf ich vielleicht fragen, wie war das früher, vor 10, 20 Jahren, das Verhältnis?
Vor 10, 20 Jahren war der Redaktionsanteil noch höher, mit Gründung der APA ausschließlich redaktionell natürlich. Die APA ist einen Weg der Diversifizierung gegangen. Der österreichische Medienmarkt ist klein und um diese Unabhängigkeit, die Sie eingangs erwähnt haben, aufrechtzuerhalten, braucht es neue Geschäftsfelder, um aus uns selber heraus die Finanzierung sicherzustellen.
Also Medienspiegel und solche
Pressespiegel, aber vor allem IT-Dienstleistungen. Ja. Und IT ist der einzige Exportartikel, den die APA auch ins Ausland hat, konkret nach Deutschland und in die Schweiz. Und deshalb haben wir für einen österreichischen Medienbetrieb eine sehr breit aufgestellte IT und aus europäischer Sicht ist es eher überhaupt einzigartig, dass eine Nachrichtenagentur so stark im Technikgeschäft angesiedelt ist. Redaktionssystem ist damit in Eigenentwicklung der APA. Viele andere Produkte und Dienstleistungen auch. Wir betreiben ein eigenes Rechenzentrum beispielsweise. Die ganze App-Welt, wo wir für Medienkunden das Mobile Publishing zur Verfügung stellen oder der digitale Zeitungsstand, das ist alles Eigenentwicklung. Aber der interessante strategische Wechsel ist ja der, dass wir zunehmend natürlich auch bestehende Systeme, die nicht mehr unmittelbar die Kernkompetenz beinhalten, auch bei uns integrieren, weil die Technologieentwicklung natürlich eine unglaubliche Geschwindigkeit genommen hat und wir wollen ja auch nicht unser eigener Flaschenhals werden. Und so wie sich die Berufsbilder auch in der IT gerade ändern, hin zu Prozessarchitekten und Projektmanagern, geht es insbesondere darum, eben auch Fremdsysteme, Fremdsoftware einzusetzen. Also wir bauen für uns selber, vermarkten auch an jenen Stellen, wo wir unmittelbar auch das redaktionelle Know-how haben und gehen beispielsweise beim aktuellen Medienlogin-Projekt auch Partnerschaften mit großen weltweiten Systemherstellern ein.
Also Sie haben ja in dieser Gruppe 39 sind ja 9 Agenturen insgesamt, also eine davon ist die SDA. Das heißt, die DPA, die Deutsche Presseagentur, arbeitet auch mit Ihrem System, mit Mars?
Nein, die DPA hat ein anderes System im Einsatz, das sie von einem anderen Hersteller auch einkauft. Aber mit der DPA verbinden uns ebenfalls viele technische Projekte, gerade in der Frage des digitalen Publizierens und in vielen weiteren Themen. Also ich denke, die zentrale Botschaft, zumindest von meiner Seite heute am Podium, ist eigentlich jene, die Medien gewinnen aus meiner Sicht das Match der digitalen Zukunft nicht, indem sie ihre technischen Systeme selber entwickeln und programmieren. Sie gewinnen das digitale Match der Zukunft in und mit ihren Redaktionen. Die technische Entwicklung und die digitale Entwicklung ist so schnell mittlerweile, dass man meines Erachtens gut beraten ist, technische Entwicklungen gemeinsam herzustellen, gemeinsam zu produzieren. Und da spreche ich natürlich aus Sicht der Nachrichtenagentur, die als Gemeinschaftsunternehmen der Medien ja auch genau diesen Zweck erfüllt.
Mhm. Eine Frage habe ich noch an Sie von der Agenturseite, bevor ich wieder zur Zeitung komme. Nämlich, ist Ihr Redaktionssystem schon so, dass ein Redakteur in der Schweiz unterwegs ist, eine Journalistin sitzt bei einem Prozess zum Beispiel, begleitet den und hat ein Tablet bei sich und tippt da schon ein, laufend schickt Push-Nachrichten raus oder ist das eher etwas, was die Zeitungen für ihre Leser machen und nicht die Nachrichtenagenturen für ihre Medien, die sie beliefern?
Nee, also das können wir sehr wohl, sowohl von der Technik her als auch von unseren Workflows her. Also das Mars, das gibt es auch mobil, das können wir also nicht jetzt auf dem Tablet, aber wir haben alle relativ neue Laptops und können wir uns da über VPN mit 2-Faktor-Authentifizierung können wir uns da einloggen und von überall her arbeiten. Und ja, also wir Push schicken wir nicht raus, aber wir tickern einfach in diesem System im Mars, können wir so News-Ticker verbreiten. Doch, so können wir arbeiten.
Und ist da auch noch Zeit oder Möglichkeit, um einen Recheck zu machen oder ein 4-Augen-Prinzip, dass da keine Tippfehler sind und so? Oder
ja, das kommt halt völlig drauf an, um was für ein Thema das es sich handelt. Sagen wir mal, es ist vielleicht ein Gerichtsprozess, da kann man ja schon verschiedene Meldungen vorschreiben, ist freigesprochen worden, ist zu 25 Jahren verurteilt worden und dann lässt man das halt vorher schon gegenlesen und drückt dann nur noch auf Send, wenn das Urteil dann gefallen ist.
Mhm. Ja. Und auch von den unterschiedlichen technischen Produkten, also es gibt mittlerweile ja Videos, die die APA auch online stellt, also es ist ja wirklich die Nachrichtenagenturen, also es ist ja wirklich, das Footage kommt ja von vieler Seite. Wie sehr müssen da die Redakteure überhaupt erst eingeschult werden, um arbeiten zu können?
Vielleicht beantwortest du als Chefredakteurin die Frage, ja, und dann als Geschäftsführer.
Also bei uns ist es ja eigentlich so, wir haben ja fusioniert, die ehemalige SDA, Schweizerische Depeschenagentur, mit der Bildagentur Keystone, Anfang 2018. Und wir entwickeln uns immer stärker multimedial, aber das wird noch ein langer und anstrengender Weg bleiben. Es ist nach wie vor so, dass wir unsere Stammbereiche haben, also Textredakteurinnen und Textredakteure und Fotografinnen und Fotografen und VJs. Und dass die meisten eigentlich wirklich ihr eigenes Produkt herstellen. Und ich gehe jetzt mal vom Textredakteur aus. Klar, also wenn der irgendwo hinkommt, wo es Breaking News gibt, Flugzeugabsturz, Großbrand oder so, dann ist schon die Erwartung, dass man mit dem Handy ein Bild oder sogar ein kurzes Video machen kann. Aber bei planbaren Ereignissen macht wirklich jede und jeder das, was er oder sie eben am besten kann. Und das wird erst im Nachhinein zusammengefügt.
Und kommt das dann automatisch gleichzeitig online auf die Home? Naja, gut, Sie sind eine Agentur, dann muss ich die Zeitung fragen.
Wir sind B2B. Noch kurz sagen kann, wir haben ein Produkt. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob die APA das auch hat. Das nennt sich Ready to Publish. Also unsere Textredakteure, die in diesem Maß kann man Bilder oder ganze Bildergalerien anhängen. Und also da hat man irgendein Thema, ich sage jetzt mal was ganz Nettes, irgendwie ein kleine junge Elefanten im Zoo oder so, da hängt man so ein paar süße Elefantenbildchen an. Und wenn man das in diesem Ready-to-Publish-Kanal publiziert, dann geht das bei gewissen Kunden direkt auf deren Website, auf deren Newsportal.
Mhm. Habt ihr sowas? Nützt ihr sowas?
Also wenn ich einen Artikel schreibe und das den Button jetzt drückt, dann ist er gleich auf der Homepage. Also wir haben online CVDs, die dann für die Platzierung noch oder die bessere Platzierung sorgen, aber wir können sofort es raushauen. Ja. Mhm. Was wahrscheinlich in Zukunft schon auch sein wird, dass wir mit dem Handy in unser System einsteigen können wir noch nicht. Mhm. Dass man dann, wenn man irgendwo ist, wo irgendeine große Aktion ist, dass man eben sofort das Video direkt vom Handy reinschaut, weil dann steigen wir auch mit unseren Laptops rein. Aber das funktioniert auch ganz gut. Und wir haben auch eine sehr gute Partnerschaft, das möchte ich auch auf dem Podium betonen, mit der APA als technischer Dienstleister. Wir sind auch in einem gemeinsamen Projekt als Kurier mit Roboterjournalismus, dass man bei Wahlen automatisierte Texte auch hat. Das ist eine wahnsinnige technische Leistung. Ich habe mir das da in unseren Sitzungen, in unseren gemeinsamen angeschaut. Das ist viel komplexer, als man glaubt.
Also bei der Oberösterreichwahl ist das schon im Einsatz?
Oder
ist das
schon bei der vorigen Nationalratswahl? Es war schon bei der Nationalratswahl im Einsatz. Okay. Also wo man dann Gemeindeergebnisse, wo dann nicht jeder sagt, und da ist die FPÖ aber total super toll gewachsen. Das sind dann also so Gemeinderatswahlen, so kleine Ergebnisse in kleinen Städten und so weiter. Da ist dann ein automatisch generierter Text drin.
Okay, das war nämlich auch eine Frage von mir, auch bei Sport zum Beispiel.
Genau, Sport, also alles, was tabellarisch ist, entlastet das ja auch die Redaktion und das ist ja dann auch nicht eine, also man muss auch keine Angst haben vor Roboterjournalismus, dass es dann irgendwie das große Meinungsstück ersetzt, das wird es natürlich nie sein.
Mhm. Seit wann verwenden Sie schon Roboterjournalismus in Ihren Agenturen?
Also die APA war sehr früh beim Thema Roboterjournalismus. Bin mit dem Begriff nicht ganz glücklich, um ehrlich zu sein.
Automatisierte Berichterstattung.
Ja, erzähl dann gleich warum. eingangs vielleicht noch, ich denke, dieses Thema, dass Journalisten dann auch für unterschiedliche Formate produzieren und dass Dinge ready to publish und online sind, ich denke, das ist ja alles schon gegessen. Also geht zumindest für uns davon aus, dass der kulturelle Teil ja schon vollzogen ist. Viel spannender ist ja derzeit die Frage, welche neuen Berufsbilder brauchen wir, wie bringen wir in die Redaktion und trotzdem eine Redaktion zu bleiben, auch IT- und Digitallösungen hinein. Und ein Teil davon ist eben, ich würde es lieber mit automatisierten Datenjournalismus beschreiben, weil wie die Martina sagt, und ich habe es ja auch den Textroboter, geht es ja in erster Linie darum, auf Basis von strukturierten Daten, das können Wahlergebnisse sein, Sportergebnisse, manche machen es mit Börsenkursen, Texte automatisiert erstellt zu lassen. Und ich finde, künstliche Intelligenz ist ein sehr groß gefasstes Wort. Weniges von dem, was wir alle tun, hat wirklich was mit künstlicher Intelligenz zu tun. In erster Linie werden Systeme mit vorgefertigten, nämlich menschlich vorgefertigten Texten trainiert, die dann die jeweiligen Daten hineinspielen. Und da setzen wir beispielsweise eine externe Technologie ein von AX Semantics. Und die große Kompetenz liegt auch bei uns in der Chefredaktion, konkret bei der Katja Schell, ist eher sprachlinguistische Programmierung, so würde ich es nennen, und kann das unterschreiben. Künstliche Intelligenz, AI-Lösungen wird auf Sicht keinen einzigen Arbeitsplatz in der Redaktion kosten. Ich sage bewusst auf Sicht, weil man ehrlich sein muss, soweit man aus jetziger Sicht halt planen und schauen kann. Wir haben es eher in den Anwendungsfällen, Prozesse zu optimieren. Ich sage, es ist eine Art stille Revolution, weil es hilft dabei, tröge Tätigkeiten, die derzeit noch im journalistischen Alltagsrucksack mitgetragen werden müssen, loszuwerden und auf die eigentliche Kernkompetenz sich freizuspielen. Und der andere Teil ist, in diesen Wahlergebnissen beispielsweise neue Texte insbesondere und Grafiken vor allem auch anzubieten, für die wir vorher schlichtweg keine Zeit hatten. Also wir erweitern das inhaltliche Angebot. Und man muss abschließend, glaube ich, sagen, die Digitalisierung in der Redaktion ist zunächst eher komplex, aufwendig und teuer, weil natürlich versuchen wir alle dann auch, das zu kapitalisieren. Aber derzeit, glaube ich, sind wir eher noch in einer großen Lernkurve, dass wir überhaupt den Umgang damit finden.
Und mal investieren, bevor man es kapitalisiert.
Genau so ist genau. Es.
Wir gehen jetzt einen Schritt zurück. Jetzt waren wir stark im Produktionsprozess. Ich möchte jetzt gern zum Rechercheprozess kommen, weil auch da hat sich ja ein unfassbarer Wandel in den vergangenen 30 Jahren oder seit der Erfindung des Handys und der Etablierung des Internets getan. Gehen wir wieder zurück zum analogen Kaffeehausbesuch, wenn man anschaut, was jetzt...
Ich glaube, es wird noch schlimmer. Wir müssen unsere Handys irgendwo abgeben oder in der Redaktion liegen lassen und in den Park gehen, um heimlich wen zu treffen, der und hoffentlich nicht noch mitgefilmt
so
zu
wie
werden.
In der Watergate-Affäre.
Ja, so, ja. Wie in irgendwelchen alten Agentenfilmen. Es gibt im Moment eine, also weil von Bedrohung des Journalismus die Rede war in unserem vorigen Panel, das ist auf einer neuen Art und Weise, sie ist jetzt der Aufdeckerjournalismus und das Redaktionsgeheimnis, das übrigens verfassungsrechtlich und auch in der Menschenrechtskonvention geschützt ist, ist sehr in Gefahr. Und mich wundert, dass das nicht ein größeres Thema ist. Es hat damit begonnen, dass ein Teil der Justiz hat eine Kollegin der Presse angezeigt wegen einer kritischen Justizgeschichte. Es ist zwar dann nicht verfolgt, trotzdem war das schon mein erster Anschlag. Das war die Anna Thalhammer von der Presse. Und gestern ist offensichtlich geworden, dass im Verfahren gegen den Exekutionschef Pilnacek eine Kurierkollegin, deren ganz normale Recherche bei ihm jetzt in diesem Verfahren völlig öffentlich gemacht worden, ein Chatverlauf, wo sie als Person und als Medium Länge mal Breite alles drinnen steht, das finde ich ist ein unglaubliche, es ist eigentlich eine Ungeheuerlichkeit, weil wir hier das Redaktionsgeheimnis einfach geopfert wird und auch der Aufdeckerjournalismus und der Journalismus insgesamt in Gefahr gebracht wird. Würde so etwas in Polen oder in Ungarn passieren, würden wir große Artikel darüber schreiben. Es ist übrigens uns im Kurier schon zum zweiten Mal passiert, dass ein Chatverlauf, der erste war im Ibiza-Ausschuss, einfach öffentlich gemacht, einer ganz normalen Recherche, wo es überhaupt nichts zur Sache zu tun hat, welcher Journalist oder Journalist den da fragt. Das ist schon auch ein Einschüchterungsversuch des Journalismus, gegen den wir uns vehement wehren müssen. Glaube ich, unsere Berufsvereinigung, der Presseclub Concordia, hat es heute dankenswerterweise getan. Aber ich glaube, da ist auch die Justizministerin gefragt. Und es ist schade, dass der Gerald Fleischmann jetzt nicht da ist, weil genau. Ich glaube, da ist durchaus auch die Politik muss darauf eine Antwort finden. Das geht so nicht.
Aber gehen wir zur Technologie. Es muss vielleicht auch einen, also wo viel Technologie möglich ist, wo die augenblickliche Übermittlung von Daten, von Akten, von Fotos möglich ist, wie vor 10 Jahren man in James-Bond-Filmen gesehen hat und das für Visionen gehalten hat, das ist längst Alltag, muss man vielleicht doch den Schritt zurück machen und tatsächlich manches doch wieder analog machen.
Das glaube ich schon, passiert natürlich jetzt im Moment wegen der Pandemie nicht. Was mir auffällt, es sind unglaublich viele Leute jetzt auf Signal plötzlich, also auch alle Politiker und alle Journalisten dann auch noch mit, also was mich jetzt total unter Stress setzt, weil ich bin, die Leute reden mich an auf dem Facebook-Chat, per Mail, per Facebook-Posting, per Signal, per Telegram und bei Signal gibt es jetzt auch diese selbstlöschenden Nachrichten, wo sie echt verstehen, nach dem, was da alles passiert. Das heißt, Menschen schicken mir über einen dieser 10 Channels, die ich ständig beobachte, eine Nachricht, die sie auch noch selber löscht. Ja. Also es hat unsere Arbeit jetzt nicht leichter gemacht.
Also technologische Fortschritte müssen nicht unbedingt
nicht wirklich ein bringen. Ja. Sein. Und ja. Irgendwann mal enden wir wieder im Park. Oder es gibt eben digitale Möglichkeiten, die sich wirklich sofort total löschen. Safe. Oder man kann wieder... Das ist natürlich der Nachteil, dass man überall getrackt werden kann, dass auch der Journalismus damit irgendwie eine Ton- oder eine digitale Spur hinterlässt, die dann bei einem Verfahren plötzlich auftaucht, wo wo sich aber, also die Kollegin, die es diesmal betroffen hat, die ist auch nicht beklagt, die ist nur Zeugin und sie kann sich natürlich auch aufs Redaktionsgeheimnis berufen. Das Ganze wird natürlich auch nur im großen Schwurgerichtssaal in Wien verhandelt, damit es möglichst viel Publizität kriegt. Also das finde ich wirklich problematisch.
Okay, aber zurück zur Technologie. Wenn wir jetzt wieder im Produktionsprozess sind, wo seid ihr denn jetzt schon am Weg hin? Also jetzt habt ihr schon Systeme, die etabliert sind, aber ihr habt sicher schon die nächsten Schritte im Visier. Was werden denn die nächsten Notwendigkeiten sein? Und sucht ihr auch tendenziell mehr IT-Leute als Journalisten?
Also was für uns in Zukunft immer wichtiger wird, und ich glaube, das ist den Redaktionen selber noch gar nicht so bewusst, dass wir viel mehr so Brückenrollen brauchen. Also Leute, die Journalismus und Technik verstehen. Weil ich glaube, wir sitzen noch wahrscheinlich auch viel zu sehr in unseren eigenen Silos, jeder dieser Gruppen. Wenn wir auch etwas, also der Clemens Big ist zwar zweifelt dran, dass Medienhäuser selber was entwickeln können oder vielleicht nur miteinander. Bei der New York Times, der ist schon, oder Washington Post, da kommen schon auf zwei Journalisten ein technischer Journalist. Das heißt, wir werden natürlich, und wir sind ein ganz großes Medienhaus, wir werden natürlich versuchen, auch Dinge zu entwickeln oder Startups zu kaufen und weiterzuentwickeln. Dafür braucht man Leute, die ein technisches und ein journalistisches Verständnis haben. Und diese Leute zu finden, das ist extrem schwierig, denn da muss man viel zahlen. Es gibt einen riesigen Fachkräftemangel in Österreich, vom Schweißer über den Staplerfahrer. Aber bis hin zu diesen Gruppen, die werden nicht einmal richtig ausgebildet, die muss man auch selber ausbilden. Die kosten auch viel. Das wird der größte Kostenfaktor der Redaktionen in nächster Zeit sein. Und da müssen wir noch viel mehr, wir haben selber 8 Entwickler, in diesem Bereich großartige Leute, wo ich immer bete, dass keiner von denen kündigt, weil natürlich, wenn man von Facebook oder von Google oder von Amazon oder keine Ahnung, von der Werbeindustrie ein Angebot kriegt, die zahlen besser und es ist vielleicht noch cooler, dort zu arbeiten. Also die wird man in Zukunft auch irgendwie auf Händen und am Silbertablett tragen müssen, damit die auch bleiben.
Aber was ist das Ziel, was sollen die entwickeln? Also was wollt ihr von denen, was sollen die zusammenbringen?
Na, wir werden nicht nur, also natürlich werden wir an unseren Beispiel zum Beispiel. Wir waren sehr voran bei den Podcasts. Das war mit sehr einfachen Mitteln. Da haben wir mit unserem True Crime Podcast sofort 20.000 Leute erreicht. Aber wir werden immer wieder auch neue Wege gehen, vielleicht nicht nur journalistische. Wir werden wir sind auch dabei, Plattformen aufzukaufen, die nicht unbedingt nur Journalismus haben und die dann weiterentwickeln. Mhm. Also wir sind ein Medienhaus, das sich, und das werden alle tun müssen und tun ja auch schon alle, es hat auch die Styria haben oder solche Dinge. Also wir werden einen Bauchladen an Dinge entwickeln und da wird Journalismus einer davon sein und sehr vieles wird technikgetrieben sein.
Mhm. Wie ist es bei den Agenturen, bei den Nachrichtenagenturen? Also Sie liefern ja B2B. Merken Sie, dass sich die Ansprüche und Erwartungen der Kundinnen und Kunden auch verändert haben? Wenn Sie da schon die fertigen Berichte liefern, ist das ja schon was anderes als früher, wo das Ausgangsmaterial für Berichte war.
Ja, das habe ich mir jetzt eben auch gerade überlegt, als ich der Martina zugehört habe. Also bei uns jetzt für Kiest und Esther, denke ich, gibt es wirklich einen ziemlichen Gap zwischen den großen Medienhäusern und den mittleren und den kleinen. Also heute Morgen war ja Pietro Supino von TX Group mit Tamedia und 20 Minuten hier. Und ich meine, diese Medienhäuser, das sind selbst Technologieunternehmen geworden, die entwickeln alles selbst und die wollen von uns eigentlich nur über den Ticker die nackten, verifizierten News. Mhm. Und dann gibt es natürlich die kleineren und die mittleren, gerade auch so private und Radio- und Fernsehstationen, die erst gerade daran sind, ihre Online-Angebote überhaupt so richtig aufzubauen, die möchten eigentlich alles von uns. Und gerade für die machen wir auch so Angebote wie, eben, es ist so ein bisschen angetönt worden, unser Schreibroboter, ist eine Schreibroboterin, die Lena, die macht so interaktive Abstimmungskarten nach Volksabstimmungen. Oder wir bieten auch Live-Blogs an, der Sport macht O-Töne. Und da haben wir neulich gerade einen Workshop mit diesen privaten elektronischen Stationen und die möchten eigentlich alle diese Dinge von uns. Die möchten auch In-Text-Meldungen, integrierte Audio-Files und also ja, da merkt man schon, es gibt neue Bedürfnisse und eben sie sind auch sehr divergierend. Und ja, das ist halt wirklich die Frage, was ist Service Public und ja. Was kann man effektiv monetarisieren und zu wessen Lasten geht das dann, wenn man solche neuen Produkte entwickelt?
Ich möchte jetzt alle drei hier am Podium fragen, wie gehen denn die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die, sagen wir mal, älter als 40, 45 sind, mit diesen technischen Innovationen um? Wie geht es denen dabei? Ich fange gleich mit Ihnen an, Frau Meyer.
Ja, das ist schon okay. Aber bei uns sind wirklich sehr, sehr, sehr viele MitarbeiterInnen sind schon älter, na, wie sage ich jetzt das politisch korrekt?
In meinem
Alter oder älter. Wir machen das halt eigentlich so, also wir schulen sie in der Breite wirklich nur für Dinge, die sie unbedingt können müssen. Eben zum Beispiel jetzt Bilder verlinken im Redaktionssystem. Aber alles andere, jetzt eben diese Schreibroboter oder Live-Blogs oder so, das machen wir wie so auf freiwilliger Basis. Da machen wir mal einen Aufruf, wer will. Und dann meldet sich sicher immer einer oder zwei. Und plötzlich merkt man, dass das eigentlich ganz toll aussieht auf den Kunden-Websites. Und dann melden sich die Leute, du, darf ich nächstes Mal auch an einem Abstimmungssonntag? Und wir handhaben das so. Und ich denke, ganz, ganz wichtig ist, dass diese neuen Tools und Features, dass die einfach nicht zulasten des Kerngeschäfts gehen. Wenn die Leute sehen, dass sie keine Abstriche machen müssen an ihrem Kerngeschäft, dann ist die Akzeptanz eigentlich recht hoch.
Wie schaut es denn in Österreich aus bei der APA?
Ja, ich beginne vielleicht nochmal mit dem Referenzbeispiel Schweiz. Es unterscheidet Österreich sich, glaube ich, sehr stark, nicht nur an dieser Stelle zur Schweiz, sondern insbesondere zu allen europäischen Agenturen, nämlich dass der Hunger der Medien nach IT- und Digitallösungen Europa und weltweit ungebrochen groß ist. Und ich sehe das gleich, da werden weiterhin große Investitionen notwendig sein. Aber in Österreich hat die APA aufgrund sicher auch ihrer Geschichte in diesem Geschäftsfeld große und umfangreiche Kundenbeziehungen auch zu großen Medienunternehmen. Also für uns ist das Technologiegeschäft wirklich integral zu betrachten zum redaktionellen Kerngeschäft. Und ich würde so weit gehen, dass ich sage, in der Vision der APA würde man die APA heute gründen, wieder als Genossenschaft und wieder im Medieneigentum. Ja, Genossenschaft, weil es eine sehr moderne Form ist, kollaborativ und gemeinsam zu arbeiten. Im Medieneigentum, ja, weil es die Unabhängigkeit garantiert. Man würde aber diesen Grundauftrag im Statut der APA aus meiner Sicht erweitern und Digital- und Technologielösungen hineinschreiben. Streaming, Apps, Rechenzentrumleistungen, all diese Dinge würde man auf einen gemeinsamen Nenner bringen und damit für alle Medien wesentlich kostengünstiger fabrizieren. Es wird der Tag kommen, der wird auch, denke ich, nicht mehr allzu lang in der Zukunft liegen, wo das, was die Martina Salomon sagt, eintreten wird. IT- und Digitalthemen werden große Positionen in den Budgets. Und die Frage ist, wie bringt man diese Budgets zum Leben? Also das muss ja alles finanziert werden. Deshalb bin ich schon ein großer Anhänger davon, dass wir uns selber weiterhin zu diesem integrierten Technologieunternehmen entwickeln. Entbindet die Medien natürlich keineswegs selber Digitalkompetenz aufzubauen, weil ich finde, IT ist nicht gleich digital. Also eine digitale Kompetenz ist immer integriert mit IT zu sehen, aber wir reden ja, wenn wir von IT im Engeren reden, Rechenzentrum, Infrastruktur, wirklich hardcore betriebliche und Betriebsthemen plus die Softwareentwicklung dazu. Und die Vision, würde ich eben sagen, könnte lauten, durchaus das Printprodukt mitnehmend, Zeitungsproduktion und Digitalproduktion as a Service. Und ich finde das also schon ein sehr spannender Gedanke, darüber nachzudenken, wie kann man die gesamte Produktion inklusive auch der kaufmännischen Prozesse in einem Medium modular und webartig gestalten, dass man dementsprechende Kostenvorteile hat. Und von der Altersstruktur, wie bringt man das alles ins Unternehmen? Sie haben die Mitte 40-Jährigen angesprochen. Ich bin 47, ich denke so eine Art Brückengeneration, ohne Internet aufgewachsen, aber dann mit Internet groß geworden. Ich denke, es ist gut im Unternehmen eine Mischung zu haben. Eine Mischung von Männern und Frauen, von jüngeren und älteren Kolleginnen und Kollegen, auch Kolleginnen und Kollegen zu haben, die sehr wohl ganz nahe an diesem Kerngeschäft mit der Erfahrung sind, und sukzessive bauen wir natürlich ganz gezielt diese Kompetenzen auf. Das ist ein kulturelles Thema in erster Linie, finde ich, wo man die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wie es so schön heißt, mitnehmen muss. Und ich finde, bei uns gelingt es eigentlich sehr gut. Und man muss, es muss nicht jeder alles können. Ich kann auch nicht alles. Aber das wäre, glaube ich, ein Anspruch, der auch vermessen wäre. Ich glaube, man muss an der richtigen Stelle die richtigen Sitzen haben. Und das sein bei uns, wenn ich jetzt in die Redaktion denke, an die neuen Berufsbilder denke, wir schaffen ja nicht nur neue Jobs wie den Verification Officer, weil vorher das Thema Fake News war. Wir schaffen eine neue Ressorts. Wir haben jetzt das Daten- und Grafikressort ins Leben gerufen. Das ist ein eigenständiges Ressort. Und das wird natürlich eher von Jüngeren besetzt. Und ich finde diese Koexistenzen halte ich für wunderschön und auch für sehr befruchtend.
Aber dass sehr oft auch bei Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Widerstände sind, da wirst du mir wahrscheinlich nicht widersprechen. Nein. Ich habe das in zwei Verlagen hautnah erlebt, wo also die Printredakteurinnen und Redakteure keineswegs für online schreiben wollten und der Verschmelzungsprozess war sehr mühsam und ich glaube, er hat bei manchen bis zur Pensionierung nicht aufgehört. Wie schaut denn das bei euch aus mit der Aufgeschlossenheit, sich mit diesen neuen Systemen auch zu befassen und auch die Vorteile darin zu sehen?
Also es hat, würde ich sagen, 10 Jahre gedauert, auch begleitet von einem Beratungsunternehmen. Aber es ist in den letzten 3 Jahren schon mit auch großem Druck von mir, muss ich sagen, hat das natürlich zum Teil mit Maulen funktioniert jetzt. Also und wir sind leider in so einer Übergangsphase, wo schon einmal alle alles machen müssen. Mhm. Nicht machen müssen, aber zumindest können. Ja? Also das ist, es gibt, bei uns ist die Trennung zwischen Print und digital vollkommen aufgehoben. Also es muss jeder alle Kanäle bedienen können.
Auch Social Media?
Auch Social Media. Naja, Social Media ist jetzt kein unbedingter Muss. Wir haben Social Media ausgebaut, da haben wir schon, also es muss nicht jeder seinen eigenen Social Media Kanal haben oder im Kurier Social Media Kanal was drunter schreiben. Aber es ist bei uns jetzt völlig klar, dass das jeder auf Kurier.at genauso schreibt, dass er ein SchauTV. Wir sind ja wirklich Multichannel-mäßig. Wir schreiben Newsletter, wir machen Fernsehen, wir machen Podcasts, wir machen jetzt Kurier to Hear, das wird übrigens demnächst auch hinter die Paywall kommen. Und natürlich ist unser Kerngeschäft ist und bleibt der Journalismus. Das dürfen wir natürlich auch in diesem ganzen Wahnsinn, in dem wir in dieser Riesentransformation, in dem wir sie nie vergessen. Journalismus ist unser Kern. Und es gibt Leute, eben unsere Aufdeckerjournalisten zum Beispiel, die müssen, also es gibt einen kleinen Kern an Aufdeckerjournalisten, die zum Beispiel in diese Diensträder nicht eingespannt sind. Aber sonst ist selbst die Ressortleiter machen 8 Uhr Frühdienste oder Wochenenddienste, wo sie quasi diese Dienste machen, die aktuellen Geschichten hineinschreiben und nicht eine große Geschichte, sondern 12 machen. Mhm. Also, und da hat sich das Bewusstsein, finde ich, radikal geändert und es wird auch das Positive gesehen. Das heißt, wir haben nicht nur neue, so wie der Clemens Pick sagt, wir haben auch neue Jobs geschaffen, wir haben einen Audience Development Manager. Ich habe auch einen Transformationsmanager eine Zeit lang eingesetzt, der dann durch die Ressorts gegangen ist. Und jetzt läuft es eigentlich ganz gut, finde ich. Und es gibt dann auch durchaus ältere Kollegen, die das plötzlich total toll finden, online da alles Mögliche zu machen oder die ein totales Talent haben, SchauTV-Interviews zu machen oder die, also ich, die gerne auf einem Podium sitze, tue mir total schwer, meinen Leitartikel unfallfrei in das Kurier to Hear reinzu, während andere dann wieder ein super Talent dafür haben. Also das ist eigentlich ein lustiger Prozess, der dann am Ende auch Leuten, 50 plus Leuten Spaß macht. Aber natürlich sind wir im Moment mit unseren Diensträdern, die von 5:30 bis Mitternacht laufen und 7 Tage in der Woche, das ist eher die große Diskussion, wie weit wir das noch weiter ausdehnen und wie viel Zeit dann übrig bleibt für unser Kerngeschäft, den Journalismus.
Danke dir für das Stichwort Zeit übrig bleiben. Wir kommen jetzt zur Schlussrunde, müssen kommen. Und ich möchte da jetzt eine kleine Vision, einen Blick in die Zukunft mit Ihnen, mit dir wagen. Kurz jetzt, was glaubst du in 10 Jahren, was wird ganz anders laufen technologisch als heute? Oder können wir uns das einfach nicht vorstellen?
Ich glaube, wir können es gar nicht sagen. Also ich glaube, ich hoffe, dass wir dann wirklich unsere Silos verlassen haben und alle an einem Strang ziehen und jetzt sagen, so wie es jetzt oft ist, wir sind so schlecht, weil das Marketing ist schlecht, die Anzeigen oder sagt, aber weil oder der Vertrieb, weil die Redaktion so schlecht ist, und wie online. Ich glaube, wir müssen da zusammenwachsen und gemeinsam neue Dinge entwickeln. Aber ich glaube, am Ende könnte durchaus sein, dass wir in unseren Medienhäusern in 10 Jahren ist Journalismus nur ein kleiner Teil, womit man Geld verdient, weil man mit anderen Dingen auch Geld verdienen muss.
Dankeschön.
Leider. Ja. Wenn die Nachrichtenagenturen, wie sehen Sie das, wenn Sie einen Blick nach vorne wagen? Es ist sehr schwierig, aber probieren wir es.
Ja, man bringe mir eine Kristallkugel. Nee, ich glaube schon, jetzt mindestens für uns, was die Martina gesagt hat, die Silos verlassen, ganz klar, wirklich noch stärker zusammenwachsen, noch integrierter produzieren und ausliefern. Ich glaube, in diese Richtung muss es gehen.
Ich will einen sehr, sehr positiven Ausblick geben. Journalismus wird noch mehr an Bedeutung gewinnen, wenn man diese Krise Corona hernimmt. Der Bedeutungsgewinn war massiv. Die digitale Mediennutzung ist massiv gestiegen und mein positives Zukunftsbild ist, dass viele dieser IT- und Digitalthemen, die derzeit schwerfällig oft in die Unternehmen zu bringen sind, dass die sehr smart in den Unternehmen sind und dass der Journalismus sich wesentlich eleganter drinnen und vor allem die Redakteurinnen und Redakteure bewegen können, weil sie wirklich die Vorteile des Digitalen und der Technologie voll ausspielen können. Das würde ich mir eigentlich wünschen und würde einen schönen Ausblick finden.
Ich danke Ihnen für dieses interessante Gespräch, wünsche Ihnen noch einen spannenden Resttag des zweiten Medientags heute und ja, möchte die Runde hiermit beenden. Dankeschön.
Weitere Talks und Diskussionen von den österreichischen Medientagen hören Sie in diesem Podcast-Channel. Videos von den Programm-Highlights können Sie jederzeit online nachsehen unter www.horizont.at/oemt.